Einen wunderschönen Pfingsttag und ein herzliches Shalom. Nee, das geht nicht. Nee. Wenn wir schon zu einem Thema mit Israel zusammengekommen sind, dann sollte man schon mindestens ein Wort, hebräisches Wort, gut aussprechen. Ich wiederhole es. Ein herzliches Shalom.
Shalom.
Das klingt gut, das klingt gut. Dankeschön. Ich stelle mich ganz kurz vor, aber ganz kurz, heute geht es nicht um mich. Und dann steigen wir in das Thema ein. Mein Name ist Anatoli Uschomirski. Der Name ist ziemlich kompliziert für die deutschen Ohren und Lippen. Sprechen Sie mich in den nächsten 6 Stunden Anatoli an, mit meinem Vornamen. Es ist leichter schon. Ja, einverstanden. Anatoli. Und ich bin Jude. Meine Eltern waren Juden. Meine Großeltern. Das war ein falscher Anfang. Ich beginne jetzt von Neuem. Abraham zeugte Isaac. Isaac zeugte Jakob. Jakob hatte 12 Söhne, die zum 12 Stämmen Israel geworden sind. Und irgendwie gehöre ich auch in diese Linie. Ist das so verständlicher vielleicht? Ich komme ausgerechnet nicht aus Israel, sondern aus der Ukraine. Ich bin in der Stadt Kiew, Hauptstadt von der Ukraine, geboren und aufgewachsen. Eine Stadt mit damals 4,5 Millionen Bevölkerung. Eine riesige Metropole. Heute leben wir mit meiner Frau in Leinfelden-Echterdingen. Mit, weiß ich nicht, 40.000 Bewohnern sind auch zufrieden. So, und seit 25 Jahren bin ich unterwegs mit Evangeliumsdienst für Israel. Ich werde nicht lange erzählen, was das ist, ein kleines Missionswerk. Im Foyer steht unser Büchertisch und ich werde mich freuen, wenn Sie nach dieser Veranstaltung, aber nicht alle auf einmal, so ordentlich, eine nach dem anderen, meine Frau vorbeikommen und für sich eine Information holen. Das wird mich freuen, wenn Sie Informationen holen und für unsere Anliegen beten. Ich habe gestern für diese Veranstaltung gebetet und 2 Dinge kamen bei mir in den Kopf. Zum einen weiß ich nicht, ob es bei einem Pfingsttreff in Eitlingen schon irgendwann ein Jude gesprochen hat. Gibt es hier Veteranen? Also ich weiß es nicht, wie es für euch, für mich, dass es ein großes Privileg ist. Und ich finde, ich habe gebetet, dass ich diesem Auftrag gerecht werde. Zum anderen, aber während meines Gebets hatte ich den Eindruck, dass der Heilige Geist zu meinem Herzen spricht und sagt, mach bitte diesen jungen Menschen mein Volk lieb. Mach bitte ihnen mal das Volk Israel wichtig. Und genau damit möchte ich gerne beginnen. Ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben, meinen Eindruck nach, dass die meisten Christen in den letzten Monaten das wichtigste heilsgeschichtliche Ereignis verpasst haben. Nein, Jesus ist noch nicht gekommen. Ja, keine Angst. Und ich gehe davon aus, dass die Entrückung ist auch noch nicht stattgefunden. Aber wissen Sie, was ich meine? 70 Jahre dem Staat Israel. Wissen Sie, für mich persönlich, 70 Jahre Israel gleicht einem Auferstehung von den Toten. Ich kann die Wiedergeburt des Staates Israel nur mit der Auferstehung der Toten gleichsetzen. Es war schwer, nach dem Holocaust zu glauben, dass Israel aus der Asche auferstehen kann. Aber der Herr offenbarte seine Kraft und stellte den Staat nach 2000 Jahren Exil wieder her. Ich weiß nicht, wie viele von euch auf diesem Bild etwas erkennen können. Wer von euch war schon mal in Rom? Haben Sie den Titusbogen gesehen? In Rom gibt es ein Denkmal, das Juden demütigen sollte, den Titusbogen. Dort sind die römischen Soldaten und die jüdischen Sklaven dargestellt, Die römischen Soldaten raubten die Kriegsbeute, die goldene Menora aus dem Jerusalemer Tempel. Das passierte im Jahre 70 nach Christus. Heute, und das ist ja wirklich, Leute, das ist der Hammer, heute kann man dieses Symbol nicht, also dieses Symbol der Demütigung als ein Triumphsymbol für Israel sehen. Sie tragen dort nicht einfach einen siebenarmigen Leuchter, sondern das Staatswappen der auferstandenen Staat Israel. Ist es nicht gewaltig? Ist es nicht gewaltig, dass wir sowas erleben dürfen? Ja? Das Zeugnis der Auferstehung der Toten. Messianische Juden, die Juden, die an Jesus glauben, zu denen ich gehöre, glauben, dass die Wiedergeburt des Staates Israel der Anfang der großen Geula, das heißt auf Hebräisch die Erlösung Israels, bedeutet. Und der Apostel Paulus meinte, dass die Wiederherstellung Israels einen Segen für die ganze Welt bringen würde. Einen Triumph über den Tod hinaus. Das wollte ich euch von Anfang an einfach zeigen, weil mich das sehr, sehr betroffen hat in der letzten Zeit, dass über viele, viele Themen gesprochen wird. Aber dieses Thema wird auch teilweise sehr einseitig in unseren Medien dargestellt. Und jetzt schlage ich vor, dass wir zu unserem Thema kommen. Israel. Wenn wir über Israel als Volk sprechen, müssen wir mit dem ersten Kapitel, dem ersten Buch Mose, beginnen. Die Erschaffung Israels hat mit der Erschaffung der Menschheit zu tun. Gott schuf einen Menschen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Im Garten Eden ging Gott mit Adam spazieren und teilte ihm seine Pläne mit. Und als Adam und Eva sündigten, sprach Gott immer noch zu ihnen. Sogar Kain hörte noch die Stimme Gottes. Doch die Menschen wurden immer schlechter und die Gesetzlosigkeit nahm immer mehr zu. Im 1. Mose 6 heißt es, alle ihre Gedanken und alle ihre Taten waren böse und es gab keine Kommunikation mit Gott mehr. Der Mensch war von Gott getrennt. Aber Gott schuf Raum. Gott schuf Raum für Noah und er setzte die Familie Noahs als Grundstein für eine neue Generation. Es sind die Kinder und Enkel Noahs, die heute die Nationen bildeten. Aber damals gab es keine Juden und Nichtjuden. Es gab nur ein Volk. Und dieses Volk wollte geistlich werden. Sie wollten Gott erreichen, aber nur auf die Art und Weise, die sie sich ausgedacht haben. Und das war total falsch. Wissen Sie warum? Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn meine Frau und ich ein Gerät für den Haushalt kaufen, dann packen wir das zu Hause aus und versuchen, alle möglichen Knöpfe zu drücken und die Hebel zu drehen, bis wir feststellen, dass es nicht funktioniert. Was machen wir dann? Wir lesen die Betriebsanleitung. Wenn wir eine Verbindung zu Gott schaffen wollen, dann müssen wir erst sein Wort, die Betriebsanleitung, lesen. Es gibt manche Menschen, die sagen, alle Wege führen zum Gott. Haben Sie sowas gehört in unseren Tagen? Alle Wege führen zum Gott. Es ist egal, wen du anbetest, ob es Allah oder Buddha ist. Was sagt Gott? Gott sagt, es ist mir nicht egal. 5. Mose, Kapitel 6, Vers 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Der Herr, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Den weiteren Satz kommt. Ani haderech be'emet ve'hachaim. Ich bin der Weg, die Wahrheit. Ich spreche es absichtlich auf Hebräisch, weil ich denke, Jesus hat zu Hause nicht Deutsch gesprochen. Ja? Also auf jeden Fall, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Gott ließ die Menschen in Babel die Früchte ihrer Hartnäckigkeit und Blindheit ernten. So, als ob er ihnen sagte, ihr wollt euren Weg gehen, geht nun. Das schlimmste Gericht Gottes, wenn Gott uns richten will, dann muss er nicht unbedingt ein Feuer vom Himmel fallen lassen. Er braucht kein Erdbeben zu rufen. Nein, das schlimmste Gericht Gottes ist, wenn Gott uns tun lässt, was wir tun wollen. Wenn er einfach seine Hand aus unserem Leben zurückzieht, geh, mach einfach, was du willst. Und das geschah mit den Nationen. Sie gingen in die verschiedenen Richtungen auseinander und beteten dort alle möglichen Götzen an. Und es gab wieder keine Kommunikation mit Gott. Aber, Gott wollte immer noch die Gemeinschaft mit den Menschen. Meine Lieben, jetzt wird es ganz wichtig. Alle aufwachen. Nach der Mittagszeit kann man sehr gut einschlafen. Aber jetzt kommt das Wichtigste. Wenn Sie das verpassen, dann werden Sie den nächsten Teil nicht verstehen. Jetzt kommt Israel ins Spiel. Ich wiederhole meinen letzten Satz. Gott wollte immer noch die Gemeinschaft mit den Menschen. Und das war der Grund, warum Gott ein Volk als Werkzeug seiner Gnade brauchte. Oft ist das verständlich, was ich jetzt gesagt habe, dass Gott unbedingt die Gemeinschaft mit Menschen wollte. Und dafür brauchte er Israel. Oft fragen mich Menschen, warum hat Gott gerade Israel erwählt? Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wenn ich Gott wäre, würde ich ein anderes Volk wählen. Ganz bestimmt, ja. Chinesen zum Beispiel, von mir aus. Ja, die sind so viele und die sind so fleißig. Im Gegenteil zu uns Juden. Oder Deutsche vielleicht. Also, warum nicht? Deutsche sind so ordentlich. Ja, wirklich, ja, das war das erste Wort, was ich vor 25 Jahren in Deutschland kennengelernt habe. Ordnung muss sein. Sie gehorchen ihren Fortgesetzten, ohne nachzufragen. Ist ich so? Naja, meine Lieben, warum hat Gott Israel erwählt? Ich kenne keine andere Antwort, als uns die Bibel gibt. 5. Mose, Kapitel 7, Verse 6 bis 8. Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer werdet als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern. Sondern, das ist der wichtigste Satz hier, weil er euch geliebt hat. Meine Lieben, es fällt in meiner Bibel die Seite, auf der steht, Entschuldigung, ich habe es nicht so gemeint. Euer Gott, Amen. Gibt's nicht. Aber bevor wir über die Erwählung Israels sprechen, kommt noch etwas. Erschaffung. Du sollst sein. Prophet Jesaja schreibt im 43. Kapitel, Vers 1. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Hand auf Herz, wer von euch hatte diese Worte zum Konfirmationsspruch gehabt? Kaum jemand, das gibt's nicht. Immer wieder, wenn ich in den Gemeinden unterwegs bin, dann sagen die Leute, das war mein Trauspruch, das war mein Taufspruch, das war mein, egal was. Ich wollte nur darauf hinweisen, der erste Empfänger von dieser Offenbarung, wer waren sie? Evangelikale Christen? Das Volk Israel. Bitte einfach merken, das ist nicht falsch, wenn Sie diese Worte in Anspruch für euch nehmen, das ist in Ordnung. Aber nie vergessen, wer waren die ersten Empfänger von dieser Offenbarung. Gott hat sich nicht unter den vorhandenen Völkern ein Volk gesucht, sondern er erschuf dieses Volk. Ich weiß nicht, ob Sie sowas schon mal gehört haben. Israel ist ein künstliches Volk. Wirklich so. Normalerweise leben die Menschen eine Weile zusammen. 100 Jahre oder 300 Jahre. Und während dieser Zeit entsteht eine gemeinsame Sprache, Kultur und Religion. Nicht so bei uns. Wir haben das alles in einem Paket bekommen. Wissen Sie wann? Auf dem Sinai. Auf dem Sinai hat Gott uns seine Offenbarung gegeben. Und was war seine Motivation? Nochmal die Liebe. Die Liebe. Das heißt, Gott schuf selber der Gegenstand seiner Liebe. Das heißt, die Erschaffung geht der Erwählung voraus. Jetzt kommt die Erwählung. Du sollst ein Segen sein. Gott sagte zu Abraham, ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Mit anderen Worten, Gott wollte durch sein Volk zu den Nationen sprechen in einer Sprache, die die Völker verstehen können. Das war das Ziel und der Zweck unserer Erwählung. Der Name Gottes sollte auf der ganzen Erde bekannt werden. Jesaja spricht im Namen Gottes, mein Volk, meine Auserwählten, das Volk, das ich mir bereitet habe, soll mein Ruhm verkünden. Meine Lieben, das ist der Auftrag für das jüdische Volk, für das Volk Israel, das nie weggenommen wurde. Gott hat diesen Auftrag bestätigt und das bleibt aktuell bis in unsere Zeit hinein. Gott bestätigte mehrmals im Laufe der Geschichte seinen Auftrag an das jüdische Volk. Er hat unserem Volk so viel gegeben. Schauen Sie mal, er schloss mit uns seine Bündnisse. Er offenbarte uns seine Schechina, das heißt die Herrlichkeit. Die Propheten sprachen zu uns. Wir erhielten die Offenbarung Gottes, die Tora, die Weisung Gottes. Wissen Sie, wo das alles steht? Altes oder Neues Testament? Römer 9, studieren Sie die ersten 5 Verse von Römer 9. Jeder von diesen Begriffen hat hinter sich eine Tiefe, eine unheimliche Tiefe. Und das gilt, meine Lieben. Das wurde nie irgendwo anders übertragen. Aber jetzt kommt Aber, jetzt kommt ein großes Aber. Die Offenbarung Gottes, die Tora, lehrt uns, wem viel gegeben wird. Kennen Sie die andere Hälfte? Von dem wird auch viel verlangt. Du sollst ein Segen sein. Gott blieb dieser Verheißung immer treu. Israel versagte oft und verliebte sich in die anderen Götter. Und dann kam die Zeit des Gerichts. 722 vor Christus, Israel und Samaria werden erobert und die Bewohner müssen ins Exil. Das ist die berühmte Geschichte mit den 10 verlorenen Stämmen Israels. 586 vor Christus, 146 Jahre später nach diesem Ereignis, fällt das Südreich. Nebukadnezar, der König von Babylon, zerstört den Tempel und führt die Bewohner Judäas in die Gefangenschaft. 70 nach Christus. Die Römer zerstören den zweiten Tempel und damit beginnt das größte Exil, die Austreibung der Juden, die das bis zum 19. Jahrhundert dauerte. Gott lässt sich nicht spotten, aber seine Liebe trägt durch. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, um mit Israel einen neuen Bund zu schließen. Übrigens, das Thema ist wirklich sehr interessant. Wenn ich in vielen christlichen Gemeinden unterwegs bin, stelle ich manchmal eine provokative Frage. Sagen Sie mir bitte, mit wem hat Gott der neue Bund geschlossen? Und die Antworten fallen immer auseinander. Natürlich mit uns, den Evangelikalen. Nein, 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 mit uns Katholiken. Nein, das stimmt nicht. Mit uns Baptisten. Nein, mit Charismatiker. Nur mit Pfingstler und so weiter. Und so beginnt man, kommt man in Diskussion und Gespräch und dann machen wir den Propheten Jeremia. Hausaufgabe für euch, wenn Sie nicht vergessen. Jeremia 31, wunderbares Kapitel 31 auf, Verse 31 bis 37 und lesen dort ganz deutlich, ich schließe meinen Bund mit dem Hause Juda und mit dem Hause Israel. Es gibt keine anderen Bündnisse. Es gibt keine anderen Bündnisse. Gott hat alle seine Bünde nur mit seinem Volk geschlossen. Jetzt sind Sie frustriert, oder? Nein! Gerade dafür brauchen wir Pfingsten, um zu begreifen, wo ihr Platz ist. Aber meine Aufgabe, euch zu zeigen, warum Israel für euch heute wichtig ist. Das war ein blutiger Bund. Denn die Offenbarung Gottes lehrt uns, dass ohne Blutvergießung keine Vergebung der Sünde gibt. Am dritten Tag ist Jesus auferstanden. Das war die Erfüllung von vielen, vielen Verheißungen im sogenannten Alten Testament. Aber das war auch eine ganz klare Rede Gottes zu den Nationen. Der jüdische Messias ist gestorben und auferstanden, um die verlorenen nicht-jüdischen Kinder zum himmlischen Vater nach Hause zu bringen. Jetzt sind sie auch dabei. Jetzt freuen sie sich. Ist es nicht schön? Ja, darüber spricht Paulus in seinem Galaterbrief. Jetzt ist die Batterie fast aus, wir brauchen einen Wechsel. Paulus schreibt, erkennt also, die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder, das gilt euch jetzt. Die Schrift hat er aber vorausgesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigte sie dem Abraham, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. So werden nur die, die aus dem Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Ich habe ein bisschen Problem mit diesem Text. Er spricht über die Heiden. Ich kann bei dem guten Gewissen euch nicht als Heiden bezeichnen. Nee, ehrlich, ihr seid für mich keine Heiden. Da muss ein neuer Begriff kommen. In die biblischen Zeiten gab es nur Heiden und Juden. Aber hier sind gemeint die Nationen. Passt das? Nationen, ja, also, das passt gut. Bitte erinnern Sie sich, das Ziel der Erwählung Israels war und ist ein Segen für die ganze Welt zu sein. Für die Völker. In der Zwischenzeit sind 2000 Jahre vergangen. Wenn ich heute Ihnen gegenüber behaupte, vielen Dank, so ein Service, ja, kann nur in Eitlingen sein. Wenn ich heute euch gegenüber behaupte, dass Gott seine Verheißungen gegenüber jedem, der glaubt, einhält, muss ich mit einer Frage rechnen. Was ist jetzt mit Israel? Wir sehen nicht, dass Gott seine Verheißungen gegenüber Israel so hundertprozentig einhält. Der Messias, der Christus, kam und ging. Und die Juden in ihrer Mehrzahl folgen ihm nicht nach. Was ist jetzt mit Israel? Hat Gott sein Volk verstoßen? Manche Leute sagen so, manche so. Das wäre interessant, eine Umfrage zu starten. Fragen wir jetzt Apostel Paulus. Der weiß am besten, was das ist. Hat denn Gott sein Volk verstoßen? Ich muss sagen, als wenn ich Römerbrief in eine deutsche Fassung lese, dann erkenne ich Paulus nicht. Das ist ja zu politisch korrekt, sage ich ganz ehrlich, das sei ferne. Paulus war ein Jude. Und wenn er gehört hat, dass Gott sein Volk verstoßen hätte, da würde er an dieser Stelle schreien, nein, um Gottes Willen, nein. Das war ein jüdisches Temperament von Paulus, nicht von mir. Auf jeden Fall, der sei ferne. Denn ich, und jetzt passen Sie auf, ich möchte, kennen Sie die Verse? Sie kennen das, ja? Ich möchte gerne diese Verse mit euch gemeinsam durch die jüdische Brille lesen. Schauen Sie ganz genau, welchen Argument bringt der Apostel Paulus dafür, dass Gott sein Volk nicht verstoßen hat. Ich bin auch ein Israelit vom Geschlecht Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Welchen Argument bringt Paulus? Bitte. Ihr habt den Text vor euch. Sich selbst. Der Paulus sagt, der Paulus spricht im Singularform. Er sagt, ich bin ein Beweis. Können Sie sich vorstellen, was das bedeutet? Für den großen Apostel Paulus, die Tatsache, folgen Sie bitte meinem Gedanken nach, die Tatsache, dass er alleine aus Gnade zum Glauben an Christus gekommen war, ist die Bestätigung dafür, dass Gott sein ganzes Volk nicht verstoßen hat. Können Sie das nachvollziehen? Passen Sie auf, meine Freunde. Heute gibt es Hunderte, Tausende, über Tausende Juden in der ganzen Welt, nicht nur in Israel, sondern auch in Deutschland, die Jesus leidenschaftlich nachfolgen. Ist das für uns nicht eine Bestätigung dafür, dass Gott sein Volk nicht verstoßen hat? Ist das für uns nicht ein Beweis dafür, dass Gott keiner von uns verstößt? Nie im Leben. Israel ist der Beweis, dass Gott zu seinen Verheißungen steht. Und dann schreibt Paulus Folgendes. Vers 25, wir sprechen über Römerbrief und 26. Er schreibt, ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden, der Nationen zum Heil gelangt ist. Also wenn ich diesen Raum anschaue, habe ich den Eindruck, dass die Fülle ist schon da. Die Fülle der Nationen. In Eidlingen, an einem lokalen Ort. Die Fülle der Nationen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert habt, ich habe in meinem Anfangsgebet Gott gedankt, dass wir eine Versammlung aus Juden und Nichtjuden heute haben. Aber das ist tatsächlich so. Zwar ein bisschen unproportionell. Aber wir haben mindestens 3 jüdische Leute in diesem Raum. Der erste ist mein Herr Jesus. Dann bin ich und mit meiner Frau auch insgesamt 3. Wir sind sowieso ein kleines Volk, das spricht Gott selber darüber. Ja. Meine Lieben, es gibt keine ewige Verdammnis für mein Volk, weil sie nicht an Jesus glauben. Weil hier steht ein ganz wichtiger Vers. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Merken Sie bitte diesen Vers. Bei diesem kleinen Wort, so bin ich einmal hängen geblieben. Und ich habe gebetet wie Weltmeister, Herr, erkläre mir, was bedeutet dieses so? Wissen Sie, was ich bekommen habe? So, das heißt, nur durch den Glauben an Yeshua HaMashiach, Jesus Christus, nicht anders. An Jesus geht keiner vorbei. Durch den Glauben wird ein ganzes Israel gerettet werden. Gott kommt mit seinem Volk zum Ziel. Das letzte, Erlösung. Du sollst ein Segen für alle sein. Gott entschied sich für Israel. Gott entschied sich für Israel, um alle Völker zu segnen. Wie gut ist das für Israel? Mit Gott verheiratet zu sein, kann manchmal sehr schwierig werden. Meine Frau hat mich zu ihrem Mann erwählt. Gott hat Israel erwählt. Meine Frau hat mich erwählt. Und sie ist glücklich. Also wenn Sie sie jetzt ansprechen, sie ist wirklich glücklich. Nach 39 Jahren Eheleben. Wir feiern Jubiläum nächstes Mal. Ja, aber sie weiß, jetzt erzähle ich euch noch etwas. Ich kriege später wahrscheinlich auf den Deckel darüber, weil ich jetzt erzähle. Aber meine Frau weiß, dass ich manchmal sehr schwierig bin. Bisweilen kann ich fürchterlich sein. Aber sie hat ihre Entscheidung getroffen. Und sie bereut nicht. Und Gott bereut auch nicht. Israel bleibt das Volk der Verheißung. Nicht um Israels Willen, sondern um Gottes Willen. Gott sagt, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Was bedeutet das? Was bedeutet das eigentlich? Ich habe es immer wieder gerätselt darüber, über diesen Vers, bis mir ihn einen Apostel erklärt hat, den Apostel Petrus. 1500 Jahre später, nachdem diese Worte gesagt wurden, erklärt uns Apostel Petrus, was sie bedeuten. Petrus schrieb seine Briefe für die Juden. Und er schreibt, es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Jesus hat für unsere Heiligkeit bezahlt. Bezahlt nicht mit der Scheckkarte, sondern mit seinem teuren Blut. Meine Lieben, dieses erlöste, freigekauftes Volk Israel ist heute im Bedrängnis. Weil viele von den meinen Volksgenossen nicht an die Verheißungen Gottes glauben. Sie glaubten nicht an den Messias, den Gott ihnen vor 2000 Jahren geschickt hat. Und deswegen gibt es keinen Frieden in Israel. Aber nicht nur in Israel, sondern in den Herzen von vielen jüdischen Menschen, die in Diaspora leben und auch unter uns, auch in Deutschland. Und das ist die Frage an euch, Christen. Und ich möchte, dass Sie jetzt ganz aufmerksam mich hören. Ist es nicht unsere Pflicht als den kleineren Bruder? Ist es nicht unsere Pflicht, Israel zu helfen, in seine Berufung zu kommen? Als ich über diese Frage nachgedacht habe und meinen Gott darüber auch gefragt habe, hat er mich auf eine Bibelstelle aufmerksam gemacht. Prophet Jesaja, es gibt in der Bibel eine gewaltige Verheißung für Israel. In der Zeit der Not und der Bedrängnis sieht der Prophet eine Zukunft, in der die Stadt Jerusalem zum Lobpreis Gottes wieder aufgerichtet wird. Ich möchte euch diese Bibelstelle zeigen. Jesaja 62, Vers 6. Um dieses Ziel zu erreichen, was wir in diesem Versen lesen, gebraucht Gott bestimmte Menschen. In diesem Vers werden diese Menschen Wächter genannt. Ich lese den Text. O Jerusalem, ich habe Shomrim. Shomer ist ein hebräisches Wort für einen Wächter. Sie kennen das wahrscheinlich aus einem Bibelvers. Hine loyanu velo yishan shomer Israel. Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Wächter. Und hier steht Plural, Shomrim, Wächter. Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen, lasst ihm keine Ruhe. Das ist eine gewaltige Aufforderung, muss ich sagen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setzte zum Lobpreis auf Erden. Ich möchte euch heute mit zwei Fragen verabschieden. Erste, wenn wir fertig sind und wenn Sie ein bisschen Zeit haben, denken Sie bitte daran, wie, auf welche Weise kann ich persönlich ein Wächter werden? Ein Wächter auf die Mauern Jerusalem. Zweite Frage, wie kann ich Israel helfen, in seine Berufung zu kommen? Der Herr segne euch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war mir sehr, sehr wichtig, euch diese Botschaft rüberzubringen. Jetzt haben wir ein Dilemma. Sie sind ziemlich müde von mir geworden jetzt. Aber ich habe einen Mut, euch etwas anzubieten. Wir haben ein paar Minuten Zeit. Und wenn einer oder der andere mir eine Frage stellen möchte, dann haben dafür wir jetzt einen offenen Raum. Schwester Friederike hat Mikrofon in ihrer Hand und wenn einer oder der andere etwas fragen möchte über das, was er gehört hat, kann er gerne fragen.
Also, ich heiße David.
David, wunderbarer Name.
Ich habe demnächst meine Englischprüfung gehabt und habe auch als Zweitfach Spanisch und da geht es halt vor allem um Sprachen und ich verstehe manchmal einfach, reg mich da ziemlich auf, wenn ich so viel lernen muss. Und ich habe jetzt auch die letzten Monate sehr viel darüber nachgedacht. Wenn die Menschen den Turm zu Babel heute nicht gebaut hätten, hätten wir heutzutage immer noch eine Sprache.
Ja, und das wäre Hebräisch.
Also ich wär nicht traurig drüber. Dann musste ich das nicht lernen und müsste mich nicht abmühen. Also ich finde es, würde es gar nicht schlecht finden. Dankeschön.
David, das ist ja kein Problem. Und zu deiner Frage kenne ich einen guten Witz. Darf ich das erzählen? Also, in meiner Heimat, wo ich aufgewachsen bin, wurde verboten, Hebräisch zu lernen. Das war eine religiöse Sprache. Und dafür könnte man ins Gefängnis gehen. Ein alter Jude sitzt auf einer Bank und lernt Hebräisch. Und er wurde von den KGB, Geheimdienstleuten, ins Gefängnis gebracht. Und ein Soldat, der ihn bewacht, will sich lustig über diesen alten jüdischen Mann machen. Und er sagt, du dummer Jude, warum hast du Hebräisch gelernt? Und der Jude sagt, weißt du, irgendwann sterbe ich und ich gehe in den Himmel. Und in den Himmel spricht man Hebräisch, muss man Hebräisch können. Und dann sagt der Soldat, und was passiert, wenn du nicht in den Himmel, sondern in die Höhle gehst? Ach, weißt du, mein Lieber, Russisch habe ich seit meiner Kindheit gelernt. Da war noch eine Frage.
Ja, ich hätte eine Frage. Und zwar, wenn man Juden kennt und man gerne...
Stopp, wo bist du? Ach so,
hier.
Okay, hallo.
Wenn man Juden kennt und man möchte ihnen gerne näher bringen, dass Jesus wirklich der Messias ist. Und die Juden glauben ja auch an die Bücher von Mose. Auf welche Art und Weise kann man ihnen auf sensible und liebe Art und Weise das erklären? Also so aus jüdischer Sichtweise, weil man kann sich ja nicht so gut da reinversetzen. Wie jetzt, welche Bibelstellen da vielleicht für Juden auch wirklich sprechen?
Bist du nicht sauer, wenn ich dir drei Antworten gebe auf deine Frage? Zum einen sind wir als Evangeliumsdienst jetzt gerade dabei, einen Online-Dienst aufzubauen, wo wir über diese Sachen aufklären. Das ist ja eine harte Arbeit. Betet bitte dafür, dass wir diesen Online-Dienst aufbauen, wo wir den Christen aufrüsten, wie man das Evangelium, aber nicht nur das, viele andere sehr gute Sachen. Das wäre eins. Zwei andere Antworten sind zwei Beispiele. Vergiss das Wort Theologie. wenn du mit den jüdischen Menschen sprechen möchtest. Vor einigen Jahren sitze ich in Tel Aviv in einem Straßencafé mit einem ungarischen Mädchen. Das Mädchen ist bildhübsch, 21 Jahre alt, kam vor vier Jahren nach Jerusalem, um dort das Evangelium zu verkündigen. Gott hat ihr aufs Herz gelegt in eine FEG in Budapest, dass sie nach Jerusalem gehen sollte und dort das Evangelium den jüdischen Menschen zu erklären. Das war eigentlich dein Anliegen, oder? Und dann hat sie gesagt, sie kam zu ihrem Pastor, hat diesen Anliegen weitergegeben und die Gemeinde hat sie ausgesandt. Und dann kam sie nach Jerusalem und pflegte 4 Jahre lang eine Holocaust-überlebende Jüdin, bis diese Frau gestorben war. Vor ihrem Tod nahm diese Frau Jesus als ihren Messias an. Und ich sitze mit diesem Mädchen im Café, strahlende Sonne, blaues Meer, und dann schaue ich ihr in die Augen und frage, was hat dich dazu bewegt, ein bildhübsches Mädchen aus Budapest nach Jerusalem zu gehen und 4 Jahre lang diese dreckige Arbeit tun? Und dann sagt sie mir, als mein Pastor mich ausgesandt hat, hat er einen Satz gesagt, und das war prophetisch. Er sagte, geh nach Jerusalem und verkünde dort das Evangelium. Wenn es geht, tu es manchmal mit den Worten. So hat er ihr gesagt und das hat sie auch getan. Das ist ja ein Beispiel. Den anderen Beispiel, vor 3 Wochen war mein Missionsleiter in England. Und er hat dort ein älteres jüdisches Ehepaar kennengelernt. Sie saßen im Café beim Gespräch und er wollte so sehr ihnen von Jesus erzählen. Aber er hatte Hemmungen, das war eine geistige Barriere. Und er hat ein Stoßgebet zum Himmel geschickt und dann öffnete er seinen Mund und sagte Folgendes. Ich möchte mich entschuldigen für das, was mein Volk eurem Volk angetan hat. Es war ein peinliches Schweigen. Und die jüdischen Menschen haben von ihm das nicht erwartet. Und plötzlich war der ganze Eis weg zwischen ihnen. Und sie haben von ihm das angenommen, gerade was er sagen wollte. Sensibilität. Wir brauchen diese feine Sensibilität unseres Herzens, wenn wir mit den jüdischen Leuten über Jesus sprechen wollen. Sorry, das war eine lange Antwort.
Hi, ich heiße Jonathan.
Hallo Jonathan.
Freund von David. Nee.
Ach schön, Kevin. Ja. Ich glaube, ihr seid alle Freunde hier. Ja.
Ich habe eine Frage. Mich beschäftigt das gerade, weil ich auch bald nach Israel gehen werde. Gerade in der Politik ist ja wirklich der Fokus auf den Konflikten. Auch Konflikte jetzt mit Palästinensern, Siedlungsbau, diese ganzen Themen. Die erste Frage wäre, was ist deine Meinung zu diesen Konflikten? Man bekommt ja immer nur eine gefilterte Meinung zu hören, also man bekommt die Meinung der Medien oder eben jetzt von Juden oder eben von Palästinensern, aber so objektiv das zu sehen, finde ich schwierig. Und die zweite Frage wäre jetzt, können wir als Christen da eine Meinung vertreten oder wenn ja, was wäre das für eine Meinung, wo wir als Christen sagen, okay, dafür müssen wir einstehen und das ist wichtig.
Danke, Jonathan. Nicht umsonst trägst du den Namen meinen Lieblingsautor der Bibel. So, Information. Meine Kollegin, die jetzt an meinem Büchertisch steht draußen, sie heißt Marina Wall. Ich empfehle einfach, sie kurz zu fragen. Sie kam vor 3 Tagen aus Israel, wo sie 2 Wochen dort gewesen war. Und sie hat mir gesagt, gerade jetzt in der letzten Zeit, in diesem Konflikt, die Botschaft von USA und die Tötung von den 100 Palästinensern oder 60, auf jeden Fall hat sie gesagt, ich war so bedrückt, als ich nach Deutschland gekommen war und die Medien nur oberflächlich überblickt habe. So viele Lügen, die hier über die Medien verbreitet wurden, passieren sehr, sehr selten. Wir werden durch die Medien manipuliert. Das müssen wir uns klar machen. Besonders was die Frage Gottes Volk Israel betrifft. Damit sage ich nicht, dass es ja hundertprozentig alles in Ordnung ist, was die israelische Regierung macht. Aber wir müssen uns klar werden, dass dieses Konflikt vor allem nicht politischer, sondern geistlicher Natur ist. Der Feind versucht, Israel zu zerstören. Und das ist so offensichtlich. Das ist so offensichtlich. Wir müssen wirklich die Führung des Heiligen Geistes haben, um wirklich richtig zu beten für diesen Konflikt. Ich habe jetzt keine Möglichkeit, das zu erklären, die Ursprünge davon, aber es gibt ein paar gute Internetseiten, wo man sich wirklich objektiv informieren kann. Israel Netz, christliche Publizisten, Evangeliumsdienst für Israel, Arbeitsgemeinschaft für messianisches Zeugnis Israel und so weiter. Diese Leute bringen eine objektive Information. Wenn jemand etwas tiefer über diesen Konflikt wissen möchte, sagt euch etwas der Name Johannes Gerloff. Lesen Sie sein Buch Die Palästinenser. Ich habe noch nie so eine objektive Meinung gehört über das palästinensische Volk, wie Johannes das in seinem Buch geschildert hat. Das wäre eine. Das andere. Mich wundert sehr, dass viele Christen, auch besonders in Deutschland, sich fern von der Politik halten. Ich denke, das ist eine krasse Fehler. Wir haben die Möglichkeit, wir haben die Mittel und wir müssen unsere Stimmen aufheben in diesem Land. Es ist kein Wunder, dass in vielen deutschen Städten die arabische Menschen zusammen mit den Linken auf die Straße gehen und gegen Israel protestieren. Haben Sie das nicht gesehen? Diese Märsche, die in Düsseldorf oder in Duisburg laufen, wir sind gegen Israel, Israelis sind Mörder, also totale antisemitischen Parolen. Ja. Aber ich habe sehr selten die Leute hier in diesem Land erlebt, die für Israel auf die Straßen gehen. Einzelne. Und diese Menschen werden in ihren Gemeinden in eine Schublade geschoben unter dem Titel Israel-Fans. Das müssen nicht unbedingt Israel-Fans sein. Das müssen die Christen sein, die mit ihrem Herzen, mit diesem Volk verbunden sind. Schluss, mehr nicht. Mein Vortrag heute erzählt sehr viel über eure Verbindung mit diesem Volk. Und so empfehle ich einfach, die objektive und gute Informationen zu lesen. Ich glaube, das war die letzte Frage, Friederike.
Ja, es wären noch mehr Fragen da. Und jetzt ist aber unsere Zeit zu Ende. Und wir sind sehr froh, dass die Zeit für Anatoly Uschomirski noch nicht ganz zu Ende ist. Um 19 Uhr hält er seinen zweiten Vortrag im Seminarzelt. Das ist der Saal, das Seminarzelt ist dann sein zweiter Vortrag um 19 Uhr. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir sind sehr, sehr froh, dass dieser Vortrag möglich war. Ja. Und jetzt, vielleicht reicht es dem einen oder anderen noch für ein Gespräch am Büchertisch. Und ansonsten gibt es jetzt Kaffee, Hefezopf. Und um 16 Uhr geht es hier weiter mit Dr. Markus Blietz, Naturwissenschaft, Glaube, unsere Vorfahren. Ja. Mhm. Ja.